Ja, einen schönen guten Abend alle zusammen. Schön, dass ihr hergekommen seid heute noch einmal in der Reihe Verändert in seiner Nähe, Lektion aus dem Leben der Jünger. Ab nächste Woche geht's dann wieder weiter in der Apostelgeschichte. Heute beginnen wir sozusagen mit dem letzten Drittel der Jünger. Wir haben sie ja sozusagen in drei Gruppen aufgeteilt. Das ist ziemlich gut aufzuzeigen. In den Evangelien lesen wir das sehr viel, wie diese Jünger auch unter anderem miteinander genannt werden. Und hier sind diese letzten vier sehr unbekannten Jünger. Wir überspringen den einen Jünger direkt mal, den Jakobus. Aus folgendem Grund: in der nächsten Bibelstunde in dieser Reihe werden wir den Jakobus und den dreinamigen Judas, sage ich mal, in einer Bibelstunde gemeinsam behandeln. Und heute ist Simon der Zelot dran. Ich habe ihn etwas umbenannt, nämlich Simon der Extremist. Das passt eigentlich viel besser. Simon als Zelot ist eine Person, die uns eigentlich völlig überraschen müsste, dass diese Person mit hier genannt wird, die uns überraschen müsste, dass Jesus überhaupt mit so einer Person unterwegs gewesen ist oder ihn mit aufgenommen hat in diese Gruppe. Das ist der eine Aspekt, aber es müsste uns auch überraschen, dass Simon der Zelot bereit war, in diese Gruppe mit aufgenommen zu werden und mit dabei zu sein. Der Titel, den wir lesen, Simon der Zelot, müsste uns eigentlich erschrecken und sehr misstrauisch machen. Und heute wollen wir sehen, anhand von diesem Beispiel von Simon, dem Extremisten, wie Jesus Menschen verändern kann, auch noch heute, und wie es damals bei einer sehr extremen Person gemacht hat. Eine Person, die dafür bekannt war, eine sehr extreme Lebensweise zu haben. Und das zeigt uns heute mal wieder neu: für Jesus ist niemand verloren. Für Jesus ist niemand hoffnungslos. Jesus verändert die Sichtweise auf Menschen. Und heute möchten wir sehen, wie Jesus die Sichtweise von Simon verändert hat. Die Sichtweise auf Jesus selbst, wer Jesus ist, die Sichtweise auf die Welt, aber auch die Sichtweise auf sich selbst. Und so möchten wir uns gleich zunächst erstmal den Hintergrund der Zeloten anschauen und damit den Hintergrund von diesem Simon. Denn viel mehr wissen wir gar nicht über ihn, außer dass er ein Zelot war. Und warum ist das wichtig, dass wir heute uns ein bisschen informieren, was die Zeloten eigentlich getan haben und wie wir sie einordnen müssen? Das ist wichtig, damit wir verstehen, wer dieser Simon war, was mit ihm passierte und wie er Jesus kennengelernt hat. So einmal als Hintergrund: die Zeloten, sie waren eine religiöse Gruppe. Das heißt, sie waren zur Zeit von Jesus bereits aktiv und fest im jüdischen Glauben verwurzelt. Und damit reihen sie sich an eine Mehrheit von Gruppen ein, die zu dieser Zeit von Jesus bekannt waren und aktiv waren. Und ich will diese Gruppen noch mal kurz aufzeigen und uns noch mal abholen. Vielleicht habt ihr schon vergessen, aber am Anfang der Serie habe ich das schon einmal gemacht und habe aufgezeigt, was ist denn in all den Jahren passiert, nachdem das Alte Testament fertiggestellt war, in diesen 450 Jahren zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Was ist in dieser ganzen Zeit passiert? Und wir haben gesehen, dass dort vor allem auch unter anderem die Zeit der Makkabäer war, die Makkabäer entstanden sind und sie das Volk gewaltsam befreit haben und sie wieder zu einem eigenständigen Staat geworden sind. Aber das blieb nicht lange gut. Auch die Makkabäer, sie wurden politisch und haben angefangen, mit den Griechen gemeinsame Sache zu machen und haben den Glauben gewissermaßen verleugnet. Und dadurch entstand eine neue Gruppe, die Gruppe, die sich sehr stark und sehr breit gemacht hat, auch in der Zeit von Jesus, und großen Einfluss ausgeübt hat. Und das waren die Pharisäer. Das ist die erste Gruppe, die ich kurz nochmal aufzeigen will. Die Pharisäer, sie hatten ein Ziel. Und dieses Ziel war, ein heiliges Leben vor Gott zu führen. Und sie sagten sich: wenn wir es schaffen, die Menschen zurückzuführen zu einem heiligen Leben vor Gott, dann wird Gott seinen Messias senden. Wenn Gott das sehen wird, wie sehr wir uns bemühen, heilig vor ihm zu leben, dann wird Gott seinen Gesalbten senden und dann wird er uns befreien. Und dadurch haben sie in gewisser Weise protestiert gegen die Makkabäer, die den Glauben an Gott gar nicht mehr ernst genommen haben. Viele Pharisäer starben dann den Kreuzestod. Infolge davon wurden sie von den Makkabäern gekreuzigt. Ihre Frauen und Kinder mussten dabei zusehen, und anschließend selbst sterben. Dadurch wurden die Pharisäer sehr beliebt im Volk. Sie waren Märtyrer ihres Glaubens und sie haben es ernst genommen. Die eigentliche Idee der Pharisäer war ein gutes Anliegen. Sie wollten eine Reformation bewirken. Sie wollten, dass die Juden den Glauben an Gott wieder ernst nehmen und den Gesetzen diesen Stellenwert geben, der ihnen gehört. Also haben sie angefangen, Kommentare und Anwendungen für das Volk zu schreiben, damit das Volk sich daran orientieren kann. Und ihre Beziehung zu den Römern, die war eher distanziert. Das heißt, sie haben die Herrschaft der Römer in ihrem eigenen Land zwar geduldet und waren sehr beliebt beim Volk, weil sie dem Volk nicht nur gesagt haben, was sie tun sollen, sondern weil sie es dem Volk selbst vorgelebt haben. Sie waren zwar nicht ganz einig mit den Römern, aber sie haben sie geduldet in einem gewissen Abstand. Dann gab es noch eine zweite Gruppe, das sind die Sadduzäer. Da bin ich beim letzten Mal bei der Einführung nicht so viel darauf eingegangen. Aber während die Pharisäer eigentlich Laien waren, also das waren ganz normale Menschen, Handwerker, die sich dann gesagt haben, wir wollen heilig vor Gott leben, dagegen waren die Sadduzäer, das waren die Profis. Das waren die, die es wirklich drauf hatten, die all die Dinge wussten. Denn sie waren in der Priesterlinie, sie waren also die Priesterelite, die den Hohepriester gestellt haben, die Tempelbeamten gestellt haben. Sie haben aber nur an die 5 Bücher Mose geglaubt und nicht an die Auferstehung aus den Toten und auch nicht an die Engel und Geister. Die allerdings hatten irgendwie gar kein Problem mit den Römern. Die sind mit den Römern viele Kompromisse eingegangen, haben ein bisschen mit denen zusammengearbeitet. Und wir würden heute vielleicht sagen, das waren so die Liberalen, ja, die alles nicht ganz so ernst genommen haben, nicht ganz so genau genommen haben. Aber sie kannten sich sehr gut aus in den Schriften und waren zu dieser Zeit eigentlich noch viel bekannter oder von ihrer Autorität viel höher angesehen als die Pharisäer selbst. Die Pharisäer waren eher so die Vorbilder aus dem Volk, die man geachtet und geschätzt hat. Und die Sadduzäer, das war die geistliche Oberelite. Und dann gab es noch eine Gruppe, die kommt in der Bibel gar nicht so vor, aber die hat in dieser Zeit sehr stark existiert. Das waren die Essener. Und die haben das Gesetz, ich würde mal sagen, ernster genommen als sonst irgendjemand. Denn jeder, der sich nicht exakt an die Gesetze gehalten hat, wurde ausgeschlossen aus ihrer Gemeinschaft. Die haben nicht so bei den anderen Menschen gelebt, wo die waren, sondern die waren in der Wüste und haben sich dort ihr Zuhause aufgebaut. Sie haben sich nur von Brot und Wein ernährt, haben ansonsten eine sehr strenge Diät eingehalten und in einer großen Selbstzucht gelebt und sich von vielen Dingen enthalten, um dadurch ihren heiligen Stand vor Gott zu beweisen. Und jeder, der sich nicht daran gehalten hatte, wurde ausgestoßen aus dieser Gemeinschaft, musste zurück zu all den schlechten Israeliten, die das sowieso nicht ernst genug genommen haben. Also hielten sie den Rest des Volkes für unwürdig, zu ihnen zu gehören, weil sie waren diejenigen, die sich jetzt darauf vorbereiten würden. Bald kommt der Kampf von den Kindern des Lichts gegen die Finsternis und dann würden sie ganz vorne mit dabei sein, weil sie haben es ja so ernst genommen. So, und jetzt gibt's noch eine vierte Gruppe, die dazugehört oder die einen Gegenpol bildet. Das waren die Zeloten. Und die Zeloten waren ziemlich ähnlich zu den Pharisäern von ihren Glaubensüberzeugungen, denn sie haben das Gesetz wörtlich ausgelegt und sie wollten sich daran halten, genauso wie es im Gesetz steht. Und sie haben danach gelebt. Mit einem wichtigen Unterschied zu den Pharisäern: während die Pharisäer relativ locker waren gegenüber den Römern, haben die Zeloten diesen Kompromiss nicht gemacht. Die Zeloten haben gesagt, wir akzeptieren keinen Herrscher über uns außer Gott allein. Und wir lassen nicht die Römer über unser Land herrschen. Deshalb waren sie Kämpfer und Krieger, die sich dieser Herrschaft von Rom widersetzt haben durch Morde, durch Attentate und Anschläge und so weiter. Das sind so in Kürze einmal diese vier Gruppen, die existiert haben, die wichtig und erwähnenswert sind während dieser Zeit, wo Jesus auch gelebt hat. Markus Spieker, er schrieb ein Buch. Er fasst das nochmal gut zusammen, es heißt Jesus, eine Weltgeschichte. Und hier beschreibt er das so und fasst das nochmal zusammen. Die Pharisäer setzten auf eine moralische Besserung der Gesellschaft, um dadurch den Segen Gottes zu garantieren. Die Essener hatten den Großteil der Gesellschaft und überhaupt der Welt abgeschrieben und bereiteten sich auf den Endkampf zwischen den Kindern des Lichts und der Finsternis vor. Die Zeloten wollten vor allem in politischer Hinsicht reinen Tisch machen, die Ungläubigen aus dem Land vertreiben, einen eigenständigen Staat herbeikämpfen mit Jahwe als uneingeschränkten Herrscher an der Spitze. Das nochmal so zusammengefasst, wie wir diese Gruppen hier verstehen können. Und der Auslöser dafür, dass es die Zeloten überhaupt gab, damit diese Gruppe überhaupt entstehen konnte, war die Ausbreitung des Römischen Reichs. Dieses Römische Reich hat sich sehr schnell und sehr rasch ausgebreitet und ist kontinuierlich gewachsen, bis Rom dann 64 vor Christus Jerusalem erobert hat. Und erstmal wollten die dort gar nicht so viel damit zu tun haben mit dem Land. Sie haben es erobert und haben dann etwas sehr Schlaues gemacht. Sie haben einen König über Jerusalem eingesetzt und der sollte dort herrschen. Dieser König sollte im Interesse von Rom die Herrschaft über Judäa und Israel ausüben. Damit war Israel zwar nicht frei, aber auch noch keine Provinz. So, und die Römer haben jetzt den Zeloten allen Grund geliefert für ihre eigene Entstehung. Das sah dann so aus, dass die Zeloten die Überzeugung hatten, Gott allein ist der Herrscher und wir lassen niemand anderen herrschen über unser Land. Und das bedeutete zum Beispiel auch, wir zahlen keine Steuern an die Römer und wir werden uns dort all dem enthalten. Wie konnten die Zeloten das jetzt rüberbringen oder wie konnten die das zeigen, dass sie da dagegen sind? Am besten mit einem Messer. Das war so die beste Art. Unter den Zeloten gab es dann nochmal eine besondere Art, die sich Sikari nannten, was so viel heißt wie Dolchmänner. Das waren die Dolchmänner, die waren bekannt dafür, weil sie in ihrem Gewand oder unter ihrem Gewand immer einen sehr gebogenen Dolch hatten, den man nicht so schnell sehen konnte, aber sie hatten ihn immer dabei. Und damit waren sie zu jeder Zeit bereit, aktiv zu werden und irgendeinen Menschen im Namen Gottes umzubringen. Das war so deren Auffassung, wie sie den Römer zeigen könnten, wir stehen nicht dahinter, was ihr macht. Bevor der Römer das also gecheckt hat, was die Zeloten ihm zeigen wollten, war er schon nicht mehr unter den Lebenden. Also gab es durch die Zeloten gewisse Aufstände und Morde und Attentate, sodass sich das oft gezeigt hat in beispielsweise einem Fest. Da gab es also ein Fest, wo viele Juden zusammengekommen sind und die Zeloten, die haben sich unter die Menschen gemischt. Und die waren dann da und haben mitgefeiert und denen ging es dann gut. Und bis dann irgendwelche Leute, die halt den Glauben nicht so ernst nehmen, auf einmal ein Messer durch den Rücken durchgestochen bekommen, bis ins Herz hinein. Und schon waren die Zeloten wieder weg und keiner hat gesehen, wer es war. Und sie haben sich davon geschlichen. Das ist dann meistens bei Festen passiert. Manchmal waren dabei auch hohe Priester gewisse Ziele, die es eben nicht so genau genommen haben, die sich nicht gegen die Römer gestellt haben. Natürlich jeden Römer, den man erwischen kann, war auch ein beliebtes Ziel. Aber auch halbherzige Juden, von denen man das Gefühl hatte, die nehmen nicht alles so ernst. Die zahlen ihre Steuern an die Römer. Oder natürlich besonders beliebte Ziele, Zöllner. Und die Entwicklung war dann so, als der Hohe Rat später in der Apostelgeschichte, das lesen wir in Apostelgeschichte 5, Johannes und Petrus umbringen wollen, weil sie nicht aufhören, über Jesus zu reden, steht im Hohen Rat einer auf, Gamaliel, der auch der Lehrer von Paulus war in seinen Tagen. Und er zählt einige Personen auf, die in der Geschichte von Israel, bevor Jesus aufgetreten ist, das Volk abtrünnig gemacht haben und die Menschen eben durcheinander gebracht haben im Glauben. Und unter anderem zählt er dort eine Person auf und die ist wichtig, und zwar ist das Judas, der Galiläer. Und dann heißt es in Vers 37, der Vers ist auch eingeblendet, danach stand Judas, der Galiläer auf, in den Tagen der Einschreibung, und machte das Volk abtrünnig sich nach. Auch der kam um und alle, so viel ihm Gehör gaben, wurden zerstreut. Dieser Judas der Galiläer, der uns hier berichtet wird, war der Zelotenanführer des Zelotentums zu dieser Zeit. Und es gab eben in dieser Zeit der Einschreibung, also als jeder in seine Stadt reisen musste, um sich einschreiben zu lassen, gerade in dieser Zeit gab es einen offenen Aufstand. Viele Morde, viele Attentate an viele Menschen, weil Rom sich eben breit gemacht hatte. Und die Römer, sie zerschlugen dann diese Bewegung. Die haben dann kurz einen Prozess gemacht und gegen die Zeloten gekämpft. Das war 6 nach Christus. Und dann haben die Zeloten einen Rückzug gemacht. Sie wurden zerstreut, sie gingen quasi in den Untergrund. Und Rom machte dann Judäa zu seiner eigenen Provinz. Es wurde also schlimmer. Und wenn dann die Zeloten ergriffen wurden, und die wurden erwischt bei diesen Attentaten, dann wurden sie gefoltert. Und die Zeloten haben sich gefreut über diese Folter. Und wenn sie dann ihre Verwandten geholt haben, ihre Frauen und ihre Kinder und ihre Brüder und Schwestern, und die gefoltert haben, dann war das für die Zeloten nur ein Geschenk. Das war gut für sie weil sie dachten, das ist doch ein notwendiges Opfer für eine gute Sache. Aber niemals, unter keinen Umständen, würde ein waschechter Zelot irgendein Menschen seinen Herrn nennen oder freiwillig Steuern zahlen. Später in der Geschichte treten die Zeloten noch einmal auf, als Rom kurzen Prozess mit Jerusalem macht und viele verfolgt werden. Und dort gibt es dann viele Attentate und Morde und dann wird Jerusalem zerstört, 70 nach Christus, und nichts, auch von den Zeloten bleibt dann nichts mehr übrig. Warum sage ich all das oder warum erzähle ich uns all diese Geschichten von den Zeloten und wer diese Menschen eigentlich waren? Weil Simon war genau so einer. Und die Evangelien berichten uns das mehrfach, wenn sie ihn aufzählen. Simon, der Zelot, der war so ein Mann. Das müssen wir uns vorstellen. Er war Teil dieser Gruppe. Er war ein Mann, der gar kein Problem hat, einen Zöllner kurz hinter die Ecke zu bringen. Er war kein Problem damit, kurz zwei Römer, wenn sonst niemand da ist und wenn er sie alleine erwischen kann, sie kurz umzubringen. Er hatte kein Problem damit, große Attentate zu planen, um das Römische Reich etwas zurückzuschlagen oder sie zu zerschlagen und den nächsten Attentat dann mitzuplanen. Er hatte genau diesen Eifer und diesen Mut, für diese Sache einzustehen, selbst seine Familienangehörigen vielleicht dafür zu opfern oder selbst dafür zu sterben in diesem Stolz. Das war Simon der Zelot. Er war Teil dieser Gruppe, die zu dieser Zeit schon im Untergrund waren. So ein Mann hat Jesus aufgenommen. Und das führt uns irgendwie zu einer Art Problem. Ein Problem, das es mit Jesus gibt. Denn jetzt kommt dieser Simon in diesen engeren Kreis von Jesus unter seine 12 Jünger, die Jesus ausgesucht hat, nachdem er die ganze Nacht durchgebetet hat. Und Jesus hat es nicht auf die leichte Schulter genommen. Er hat nicht gelost, er hat kein Flaschendrehen gemacht oder sonst was, sondern er hat sich das überlegt. Er hat dafür gebetet und es gab einen ewigen Beschluss, warum er jeden einzelnen von diesen Jüngern ausgesucht hatte. Und dieser Simon, ein Zelot, ein Extremist, war mit dabei. Warum würde Jesus das tun? Warum sollte Jesus so einen mit aufnehmen? Ist das nicht vielleicht ein verlorener Fall? Ist das nicht vielleicht hoffnungslos? Aber wir wollen uns heute drei Prinzipien rausnehmen, durch die wir sehen können, wie Simon verändert wurde. Und das gleichzeitig auch Prinzipien sind, die wir in unser eigenes Leben übertragen können und uns fragen können, wie können wir auch genau darin verändert werden. Das erste Prinzip, das wir sehen wollen, ist, dass Jesus unsere Sichtweise auf ihn selbst verändert. Jesus verändert die Sichtweise, die wir auf ihn haben. Die Zeit, die Jesus mit Simon verbrachte, hatte bestimmte Auswirkungen auf ihn. Und obwohl Simon diesen Jesus schon kannte und er ihm begegnet ist, und er wusste, Jesus ist ein hervorragender Lehrer, Jesus wusste Dinge, die sonst keiner weiß, Jesus konnte Dinge tun, die sonst keiner tun konnte, Jesus hatte eine Autorität, die über allen anderen Menschen war, er wusste all diese Dinge. Aber er hatte auch eine Sicht auf Jesus, die geprägt war von seinem eigenen Umfeld, von seinen eigenen Überzeugungen. Und Simon war, vermutlich wie viele andere Menschen zu dieser Zeit, überzeugt davon, dass Jesus der Messias sein könnte. Und der Messias, der wird sein Volk befreien. Die Menschen, sie waren zu dieser Zeit überzeugt davon, dass der Messias sein Reich aufrichten würde und dass er dann die Römer vertreiben würde, um sein sichtbares politisches Reich aufzubauen, in dem es dem Volk Israel gut geht. Und so wie es scheint, konnten die Menschen das kaum erwarten, dass das passieren würde oder passieren müsste. Und hatten Hoffnung dabei, dass Jesus vielleicht diese eine Person sein würde, wo all das passieren wird. Und in einer Geschichte in Johannes 6 wird das deutlich. Als Jesus mehrere tausend Menschen gesättigt hat, wollten sie ihn zum König machen. Und Jesus, dann heißt es über ihn, als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie, dieser ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da nun Jesus erkannte, dass sie kommen und ihn ergreifen wollten, um ihn zum König zu machen, zog er sich wieder auf den Berg zurück, er allein. Und hier merken wir, Jesus wollte das gar nicht. Jesus wollte gar nicht in diesem Moment von ihnen zum König gemacht werden. Er war bereits König. Und er hat es nicht nötig, diesen Schritt vom Volk miterleben zu müssen. Und er hat auch überhaupt gar kein Interesse daran, ihnen das jetzt zu geben, was sie denn von ihm erwartet hatten. Jesus hatte auch kein Interesse daran, die Welt besser zu machen. Er hatte kein Interesse daran, irgendein politisches Reich aufzubauen, damit es den Menschen besser geht in ihrem Leben. Das war nicht Jesus seine Mission. Jesus würde die Welt besser machen, aber auf eine andere Weise. Durch sein Leiden und Sterben, durch sein Auferstehen. Diese Botschaft, die würde die Welt zu einem besseren Ort machen. Und das sehen wir auch daran, als Jesus dann vor Pilatus ist und Pilatus stellt ihm diese Frage: Bist du der König der Juden? Bist du es? Und Jesus, seine Antwort ist vielleicht merkwürdig und war damals für Menschen wie Simon überhaupt nicht zufriedenstellend. Jesus sagt nämlich: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht überliefert würde. Jetzt aber ist mein Reich nicht von hier. Jesus verneint hier gar nicht, dass er König ist, sondern er sagt sogar im Nachgang: Ich bin der König der Juden. Aber er macht hier sichtbar: Ich baue kein sichtbares politisches Reich auf. Ich habe gar nicht vor, die Römer zu vertreiben. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Sonst hätten meine Diener gekämpft. Sonst hätte ich mich gewehrt. Und als meine Diener angefangen haben zu kämpfen, als Petrus sein Messer rausgeholt hat und seinem Knecht das Ohr abgeschlagen hat, da hat Jesus diesen Kampf beendet und hat ihn ermahnt und hat gesagt: Wer durch das Schwert kämpft, wird durch das Schwert umkommen. Selbst später, als Jesus gestorben war und er nach seiner Auferstehung mit diesen zwei Jüngern nach Emmaus ging, dann sagen sie diese enttäuschenden Worte eigentlich über Jesus. Und sie sagen: Wir hofften aber, dass er der sei, der Israel erlösen sollte. Doch auch bei all dem ist dies heute der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Und sie zeigen, dass ihre Hoffnung mit Jesus gestorben ist und sie enttäuscht davon sind. Sie haben gehofft, er würde der sein, der sie erlösen würde. Und damit meinen sie ihre Freiheit von den Römern. Wenn das für all diese Menschen schon so war, dass sie von Jesus erwartet hatten, Jesus würde dieses Reich aufbauen und die Römer verjagen und ihnen würde es dann allen wieder gut gehen in ihrem Land, wie viel mehr muss das für Simon so gewesen sein, der tatsächlich gegen die Römer gekämpft hat, der kein Problem damit hatte, Menschen umzubringen für dieses Reich Gottes, für dieses Reich Jesu. Er kämpfte nur für dieses Reich und er hatte ein sehr großes Interesse daran, die Römer zu vertreiben und jeden halbherzigen Juden aus dem Weg zu schaffen. Er hatte diese große, feste Erwartung an Jesus. Und er wollte möglichst nah an diesem Jesus dran sein, wenn er sein Reich aufbauen würde. Vielleicht sah er sich sogar als eine Art Leibwächter für Jesus, der immer auf Jesus aufpassen wollen würde und ihn beschützen würde, wenn jemand versucht, ihm zu nahe zu kommen. Aber stell dir vor, wie enttäuschend das für diesen Simon gewesen sein muss, als Jesus abgeführt wurde, als Jesus gefoltert wurde, als Jesus getötet wurde. Welche Hoffnung für ihn mitgestorben sein muss. Vermutlich hat sich seine Sichtweise auf Jesus schon vorher geändert, während der gemeinsamen Zeit, sonst hätte Simon dort nicht tatenlos zugesehen. Aber kann es uns nicht manchmal ähnlich gehen? Ähnlich wie Simon oder all den anderen Menschen, die das von Jesus erwartet haben. Dass auch wir manchmal Erwartungen an Jesus haben, im Glauben an ihn, wie Jesus sein muss. Und Jesus ist oft so anders. Er ist oft so anders, als wir es von ihm erwarten. Als wir es uns vielleicht auch wünschen oder als wir es uns hoffen. Das müssen wir uns immer wieder eingestehen und verstehen. Wir tun oft heute so, als wenn wir all diese Dinge über Jesus wüssten und schon begriffen hätten und sind zufrieden mit all dem Wissen, das wir über ihn haben, aus all den Büchern, die wir gelesen haben, aus all den Predigten, die wir gehört haben. Aber wie gehen wir vor, wenn wir mehr von Jesus wissen wollen? Wenn wir uns über biblische Themen informieren wollen, greifen wir doch meistens irgendein Buch aus unserem Regal, was zu diesem Thema geschrieben ist. Schlagen wir irgendeine systematische Theologie auf oder schlagen eine Konkordanz auf oder suchen im Internet auf YouTube irgendeine Predigt zum passenden Thema und hören sie uns einfach an, obwohl wir diesen YouTube-Prediger nicht mal kennen. Und damit bauen wir unser Wissen über Jesus auf. Aber das hätte Simon nicht verändert. Mehr Wissen anzuhäufen hätte ihn nicht verändert. Sich noch mehr Predigten anzuhören hätte ihn nicht verändert. Was hat ihn verändert? Was hat seine Sichtweise auf Jesus verändert, sodass er diese Erwartungen höchstwahrscheinlich nicht mehr bis zum Schluss hatte? Es war Zeit mit Jesus. Es war die Begegnung mit Jesus. Wenn wir diesen Jesus besser kennenlernen wollen, wenn wir eine tiefgehende Beziehung zu diesem Jesus haben wollen, der unsere Sichtweise darauf verändert, wer Jesus eigentlich ist, brauchen wir Zeit mit diesem Jesus. Und je mehr Zeit wir mit Jesus verbringen in unserem Leben, je mehr verändert Jesus unsere Sichtweise darauf, wer er ist. Für uns ganz persönlich. Und das ist im Prinzip nicht anders als sonst ein Mensch, den ich in meinem Leben kenne, mit dem ich viel Zeit verbringe. Je mehr ich Zeit mit einer Person verbringe, desto tiefer lerne ich diese Person kennen. Da kann ich mir noch so viele andere Reden über diese Person anhören, aber Zeit mit dieser Person zu verbringen, ist viel wichtiger als all diese Dinge. So können wir es auch in unserem Leben immer wieder neu erleben. Jesus verändert unsere Sichtweise auf ihn, indem er uns zeigt, wie viel größer, herrlicher und gnädiger er ist, als wir es uns je vorstellen könnten. Und auch das hat Simon erlebt. Auch diese Veränderung musste er erlebt haben, sonst wäre er nie bei Jesus geblieben. Die Frage, die wir uns also stellen dürfen, ist folgende: Woher stammen deine Überzeugungen, die du hast? Woher stammen deine Glaubensgrundsätze, die du glaubst? Was weißt du von Jesus? Was weißt du über ihn? Wo sind diese Erkenntnisse über Jesus in deinem Leben und Herzen verankert? Und es kann Zeiten geben. Es kann Zeiten geben, da kommen diese Dinge ins Wanken. Da wissen wir nicht mehr wirklich, wie stabil diese Anker in unserem Leben sind. Wie fest unsere Glaubensgrundsätze wirklich sind. Wir fühlen uns heute sehr wohl in unserer Gesellschaft und wir haben immer die Möglichkeit, ganz schnell uns zu irgendeinem Thema eine Meinung zu bilden, uns irgendeine Predigt anzuhören, uns irgendeinen Kommentar zu lesen. Woher kommt unser Wissen, das wir über Jesus haben? Woher kommen unsere Erkenntnisse über diese Person, die wir manchmal vielleicht leichtfertig unseren Retter, unseren Heiland, unseren Erlöser nennen? Woher kommt all das? Und wie sicher sind wir uns dabei? Ich musste in den letzten Jahren durch all die Lebenssituationen, durch die wir durchgegangen sind, auf eine sehr schmerzliche Art und Weise lernen, dass meine Erkenntnisse über Jesus, mein Wissen über ihn, nicht immer auf die Beziehung zu ihm beruhen. Ich vielleicht viel Wissen habe, viel wissen kann, aber oft auf eine distanzierte Art. Und ich lernen musste, wenn es darauf ankommt, wenn es nur noch mich gibt und meinen Herrn vor mir und sonst niemand mehr da ist, sonst niemand mehr helfen kann, was bleibt da noch übrig? Wenn kein Podcast mehr dein Problem lösen kann, wenn nicht mehr die Weisheit von irgendeinem YouTube-Prediger helfen kann, wenn selbst Geschwister in der Gemeinde dir nicht helfen können, dir keinen entscheidenden Rat geben können, dich nicht trösten können, was hilft dir dann noch in deinem Glauben? Was weißt du dann noch in deinem Herzen über diesen Jesus? Wir brauchen Zeit mit unserem Erlöser. Zeit, die wir aktiv verbringen müssen. Und vielleicht lassen wir uns abfertigen mit oberflächlichen kleinen Snacks im Glauben. Hier eine kurze Andacht, da ein kurzes Gebet. Aber das ist nicht Zeit verbringen. Wir brauchen Zeit mit diesem Jesus, den wir unseren Retter, Heiland und Erlöser nennen, um zu einer tiefen Beziehung und einer tiefen Erkenntnis zu ihm zu gelangen. Und wenn wir diese Momente erleben, im Gebet, im Nachdenken, im Meditieren, im Lesen, im Studieren seines Wortes, im Aufschreiben der Dinge, dessen wir uns bewusst geworden sind, wenn wir Zeit, Qualität mit ihm haben, dann verändert das unsere Sichtweise auf Jesus. Und wir dürfen immer mehr, immer tiefer in unserem Herzen erkennen, wie viel wertvoller er ist als alles andere, was wir je im Leben haben können. Und ich bin sicher, das musste Simon der Zelot lernen. Er musste das lernen, um bei Jesus zu bleiben, denn sonst wäre er nur bei dieser Enttäuschung über Jesus stehen geblieben. Eine zweite Sache, die wir sehen können, ist, dass Jesus unsere Sichtweise auf die Welt verändert. Das ist das Zweite, das wir gewisserweise ableiten können. Denn das muss auch im Leben von Simon deutlich gewesen sein. Jesus hat die Weltanschauung von ihm verändert. Simon war ein Zelot und daher würde er niemals freiwillig Steuern zahlen. Und jetzt gab es im Leben von Jesus, auch festgehalten in den Evangelien, mehrere Geschichten und mehrere Situationen, in denen Jesus sich dazu äußert. Und einmal gibt es diese Situation, als gewisse Eintreiber kommen und fragen, zahlt Jesus überhaupt die Tempelsteuer, die Doppeldrachmen? Und sie kommen zu Petrus und fragen ihn das, zahlt euer Herr, euer Lehrer überhaupt diese Steuer des Tempels? Und Jesus erweigert sich überhaupt nicht und erhält ihnen auch keinen Vortrag, dass er sie nicht bezahlen müsste, sondern er sagt ganz einfach zu Petrus dann diese Worte, damit wir sie aber nicht vor den Kopf stoßen, geh an den See und wirf eine Angel aus, öffne dem ersten Fisch, den du fängst, das Maul, dort wirst du einen Starter finden, nimm ihn und bezahle damit die Tempelsteuer für mich und für dich. Ich würde auch gern so einfach meine Rechnungen bezahlen können. Im Essen findet man das Geld dann wieder. Jesus tut es einfach. Obwohl er das Recht haben könnte, es nicht tun zu müssen, er verweigert das gar nicht. Er ordnet sich den örtlichen Regeln unter und akzeptiert diese Einsetzung von den Tempelsteuern. Und das muss jemanden wie Simon, den Zeloten, unglaublich geärgert haben. Denn er verstand die Welt völlig anders als Jesus. Er hat völlig anders darauf geblickt, als Jesus das getan hatte. Und viel schwieriger wird es in einer weiteren Stelle in Kapitel 22 im Matthäus-Evangelium. Denn hier haben die Pharisäer einige Leute geschickt, um Jesus eine Falle zu stellen. Und sie kommen und sie fragen ihn, großer Meister, wir wissen, dass du alle Dinge weißt und so weiter. Ist es erlaubt, dem Kaiser Steuern zu zahlen oder nicht? Warum ist das eine Fangfrage? Wenn Jesus nämlich sagt, dass es erlaubt ist, dann gibt er ihnen den Anlass dafür, dass er gar kein Problem mit der römischen Macht in ihrem Land hat und sie unterstützt und macht sich dadurch zum Feind der Juden. Und die Juden würden dann nur einen Grund dafür suchen, sich diesem Lehrer anzuschließen und die Steuern nicht mehr zu zahlen. Wenn Jesus aber sagt, dass man eben die Steuer nicht zahlen soll, dann widersetzt er sich dieser Obrigkeit und könnte dafür abgeführt und bestraft werden. Also was sagt Jesus also in Vers 18, Matthäus 22? Da aber Jesus ihre Bosheit kannte, sprach er, was versucht ihr mich, ihr Heuchler? Zeigt mir die Steuermünze. Sie aber reichten ihm ein Denar. Und er spricht zu ihnen, wessen ist dieses Bild und die Aufschrift? Und sie sagten ihm, des Kaisers. Da spricht er zu ihnen, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Als sie das hörten, verwunderten sie sich und ließen ihn und gingen weg. Auch diese Aussage muss Simon sowas von geärgert haben. Denn hätte man Simon gefragt, würde er sagen, nur über meine Leiche zahle ich diese Steuer, auf gar keinen Fall. Aber Jesus antwortet ganz anders, als Simon das würde. Jesus akzeptiert all das. Und dahingehend muss Simon sich sehr verändert haben, dass Jesus eine völlig andere Sichtweise auf die Welt hatte als Simon selbst. Das wird einerseits daran deutlich, wie Jesus mit dem Thema Steuern umging. Denn Jesus wurde niemals politisch aktiv, zu keinem einzigen Zeitpunkt. Und er hat auch seine Jünger nie dazu aufgefordert, politisch aktiv zu sein. Jesus hatte nicht vor, die Welt zu einer besseren zu machen durch Einsatz von Politik. Er will sie besser machen durchs Evangelium, aber nicht durch Politik. Und das ist bis heute auch unser Auftrag. Wir können die Welt nicht besser machen durch Politik. Und wir haben in erster Linie als Christen nicht die Verantwortung, uns politisch irgendwie zu engagieren, sondern unsere erste Verantwortung ist, das Evangelium in die Welt zu tragen, es zu verkündigen, es vorzuleben und Gott zu verherrlichen. Das macht die Welt besser. Das ist ein besserer Weg für die Welt. Nicht, dass Christen nicht in der Politik aktiv sein dürfen oder sollen, sondern unsere erste Aufgabe, unsere erste Verantwortung ist, das vorzuleben, das zu verkündigen. Und zum anderen müsste sich die Sichtweise von Simon geändert haben in der Art und Weise, wie Jesus mit Menschen umgeht. Denn ein Zelot hatte keine Schwierigkeiten damit, schnell und kurz Menschen unter die Erde zu bringen, die es nicht so genau nehmen mit dem Gesetz. Unter anderem, ich habe es vorher kurz erwähnt, Zöllner. Jetzt nimmt Jesus also seine Jünger mit auf den Weg und dann sitzt da Matthäus, der Zöllner, und Simon, der Zelot. Ich weiß nicht, ob ich sie nebeneinander gesetzt hätte. Ich weiß nicht, ob ich sie zu zweit irgendwo hingeschickt hätte. Wahrscheinlich wäre Simon alleine zurückgekommen, hätte gesagt, Matthäus will nicht mehr, der ist weggelaufen. Oder ich weiß nicht, was er gesagt hätte. Aber so hätte ein Zelot kein Problem damit gehabt, damit umzugehen. Jetzt ist er aber mit einem Jesus unterwegs, der zu einem Fest der Zöllner geht. Sich da einfach mit all den Zöllnern hinsetzt und nicht mal mit denen, die sich alle bekehrt haben, sondern auch noch mit denen, die danach Zöllner geblieben sind und verbringt Zeit mit denen, isst mit denen, trinkt mit denen, hat eine gute Gemeinschaft mit ihnen und sie hören ihm zu. Simon muss irgendwie daneben sitzen und schaut sich all das an und sieht eigentlich nur potenzielle Opfer für Morde und Attentate vor sich und muss damit klarkommen, dass Jesus völlig anders mit diesen Menschen umgeht, als Simon das selbst tun würde. Je mehr Zeit er mit Jesus verbrachte, musste er lernen, dass es darum geht, dass diese Menschen nicht den Tod brauchen, sondern dass sie Vergebung brauchen, dass sie die Liebe Gottes brauchen. Und es besser ist, dass sie umkehren und Buße tun und glauben an Jesus, anstatt ausgeschaltet zu werden. Und wisst ihr, wie viel mehr müssen wir das heute noch lernen? Wie viel mehr müssen wir heute lernen, dass unser Weltbild oft so fehlerhaft ist? Oder? Ich schaue so in mein Leben, in mein Herz, und muss sagen, ich denke so schlecht über unser Land. Ich denke so schlecht über unsere Regierung. Wenn ich die Steuerlast ansehe, die wir in unserem Land haben, wenn ich die Spritpreise ansehe, für die wir gerade alle so dankbar sind, oder wie es dazu kommen konnte, dass eine gewisse Partei wieder gewählt wurde, wenn wir uns all das bewusst werden, dann ärgern wir uns vielleicht in unserem Land oder in unserem Herzen. Aber Jesus hat sich nicht darüber geärgert. Jesus hat sich nicht über die Römer geärgert. Es gibt eigentlich keine Stelle, in der Jesus irgendwie etwas Abfälliges oder Negatives über die Römer sagt, obwohl sie ungerecht über dieses Land geherrscht haben. Er sagt nichts darüber, gar nichts. Jesus hat seine Steuern brav gezahlt, ohne sich zu beschweren. Er hat sogar für sich und Petrus gemeinsam das Doppelte gegeben, als er hätte geben müssen. Jesus hat den Kaiser respektiert und hat die Menschen aufgefordert, zahlt brav eure Steuern, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Er gab sich selbst hin und starb für all diese Menschen, damit wir heute eine Botschaft haben, die Menschen verändern kann. Aber wie oft, wenn wir in unser eigenes Leben schauen, in unser Herz, müssen wir sagen, wie oft ist unser eigenes Herz, wenn wir auf unsere Welt schauen, auf unser Land schauen, auf unsere Regierung schauen, mit Enttäuschung verbunden, mit Ärger, mit Unzufriedenheit, mit Murren. Wie oft müssen wir noch hören und begreifen, dass unser Herz offenbar nicht die richtige Einstellung annimmt, unserem Land und der Welt gegenüber. Denn was hat Jesus gefühlt, als er diese Menschen gesehen hat? Was hat Jesus gefühlt, als er die Welt angeschaut hat? Als er auf dem Berg stand und nach unten, nach Jerusalem gesehen hat, was hat er gefühlt? Er war traurig. Er hat geweint über die Menschen, nicht wegen der Steuern, nicht wegen der Römer, weil sie verloren gehen. So hat er die Welt gesehen. Verbunden mit Traurigkeit und Klage darüber. O Jerusalem, hättest du nur gehört, hättest du nur geglaubt. Das ist, was wir heute immer wieder neu hören müssen und lernen müssen. Die Welt mit den Augen Jesu sehen zu können, traurig darüber zu sein. Nicht, weil es uns nicht passt, nicht, weil es uns zu teuer ist oder zu schwer ist. Traurig zu sein, weil sie ihren Erlöser brauchen und ihn nicht sehen können. Traurig zu sein, weil sie immer noch in ihren Sünden bleiben müssen, ohne Vergebung. Und anzuerkennen, dass das Einzige, was die Welt besser macht, nicht eine Steuersenkung oder bessere Kondition oder mehr Arbeit ist, sondern das, was die Welt besser macht, ist das Evangelium. Wie oft müssen wir sagen, Jesus, verändere du meine Sicht auf die Welt, damit ich sie sehen kann, wie du sie siehst. Damit mir die Menschen, meine Nachbarn und meine Arbeitskollegen und vielleicht weit entfernte Verwandte nicht egal sind. Mir nicht egal ist, dass sie verloren gehen, sondern ich ein Herz für sie habe. Ich traurig bin um ihren Zustand. Ich beständig für sie bete. Meine Liebe zu ihnen dadurch sichtbar wird, dass ich für sie bete, auf meinen Knien vor Gott flehe, dass sie gerettet werden, so wie Jesus sich nicht zu schade war, zu diesen Menschen hinzugehen und mit ihnen zu reden, ihnen das Evangelium zu sagen, Gemeinschaft mit ihnen zu haben. Wie oft müssen wir genau diese Lektion von Simon dem Zeloten lernen und Jesus darum bitten, verändere du meine Sicht auf die Welt, damit ich sie sehen kann, wie du sie siehst. Und zuletzt, Jesus verändert unsere Sicht auf uns. Zuletzt verändert Jesus auch die Sicht auf uns selbst. Denn als Zelot war man davon überzeugt, dass man die Welt selbst verändern kann, dass man selbst die Welt zu einem besseren Ort machen kann. Und deshalb gab es diese Attentate und diese Morde, die ausgeführt wurden. Und deshalb waren diese Dolchmänner zu jeder Zeit bereit dafür. Es lag an ihnen selbst. Es war ihre Verantwortung, ihre Aufgabe, ihre Mission, die Welt besser zu machen, das Reich Gottes herbeizuführen. Und diese Zeloten, die auch Widerstandskämpfer waren, haben versucht, die Herrschaft Gottes gewaltsam zurückzubringen. Es mangelte ihnen also, wie wir uns vorstellen können, nicht an Selbstvertrauen. Und Simon musste tief gedemütigt werden, musste lernen, dass es gar nicht um ihn ging, dass es gar nicht wichtig war, wie wichtig er sich selbst genommen hatte. Es war nur wichtig, was Jesus tun würde, wozu Jesus ihn gebrauchen will. Und diese Tatsache, diese Grundlage, dass wir selbst, du und ich, anerkennen müssen, dass wir völlig unwichtig sind. Dass es überhaupt nicht um uns geht, wenn es um Gottes Dinge geht. Wir völlig einfach zu ersetzen sind. Und jede Aufgabe, die Gott uns gibt und jede Verantwortung, die er uns gibt, reine Gnade ist, nichts mit uns zu tun hat. Das müssen wir immer wieder neu lernen. Simon, er kam als Zelot zu Jesus, aber er blieb so nicht. Er konnte kein Zelot bleiben und bei Jesus sein. Er wurde zu einem Apostel. Ein Apostel, ein Abgesandter des Evangeliums. Und er blieb in Jerusalem bis zu der Zerstreuung durch die Verfolgung. Und dann ging er vermutlich, so sind sich die meisten einig, in das Gebiet von Syrien und Mesopotamien, gemeinsam mit Judas Thaddäus, der dreinamige Judas, den wir beim nächsten Mal dann hören werden. Und dort predigt er das Evangelium. Und dort stirbt er den Märtyrertod. Uns ist nicht ganz klar, wie das alles war. Über ihn wissen wir nicht viel. Aber in der Kirchenkunst war es üblich, dass jeder Apostel ein Symbol bekam. Und dieses Symbol hat man dann in Höhlen und in Mauernwände eingeritzt, um dadurch eben Geschichten aufzumalen an diesen Wänden. Und in dieser Malerei hat jeder Apostel sein eigenes Symbol gehabt und Simon der Zelot wurde mit einer Säge dargestellt. weil die Menschen sehr stark der Ansicht waren, dass Simon der Zelot für seinen Glauben in Stücke zersägt wurde. Und diese Sichtweise hat sich dann durch das ganze Mittelalter immer weiter gefestigt und wurde so von Generation zu Generation übertragen. Auch wenn es nicht wirklich Beweise aus der Kirchengeschichte gibt, ist das so die Geschichte, die sich erzählt wurde. Am Ende hat Simon der Zelot sich nicht der Mission im Kampf gegen Rom hingegeben. Er ist nicht im Kampf mit Waffengewalt gestorben, sondern im Kampf um des Evangeliums. Er hörte auf, den Weg der Gewalt zu gehen und fing an, das Wort des Evangeliums zu predigen. Und diesen Märtyrertod, den starb er, den, der sich wirklich lohnt. So hat Jesus ihn verändert. Er ist nicht geblieben, wie er war, sondern ich bin überzeugt, er hat diese drei Dinge lernen müssen. So wie wir es lernen müssen. Dass wenn wir im Glauben an Jesus mit ihm gehen und mit ihm leben, er unsere Sicht auf ihn verändert, er unsere Sicht auf die Welt verändert, aber auch die Sicht auf uns verändert. Und so wie Simon dürfen wir das erleben, wenn wir viel Zeit mit Jesus verbringen, dann verändert uns das. Und ich möchte das auch nochmal bekräftigen mit einem Zitat von einem Mann, von dem ich immer wieder neu begeistert bin und lernen durfte, Oswald Chambers. Er sagte folgende Worte: Wir werden geprägt von dem, worauf wir unseren Blick richten. Die größte Not ist deshalb nicht, dass wir zu wenig über Jesus wissen, sondern dass wir zu wenig Zeit in lebendiger Gemeinschaft mit ihm verbringen. Und dazu möchte ich uns heute wieder neu einladen, auf diesen Jesus zu schauen, beständig unseren Blick auf ihn zu richten und uns Zeiten einzurichten, in denen wir wirklich Zeit mit ihm verbringen können, in lebendiger Gemeinschaft. Dass unsere Beziehung zu ihm nicht nur auf Wissen beruht, sondern auf tiefe Gemeinschaft, die uns verändert zu seiner Ehre. Amen.